SRF 2 Kultur. Jahre zurück. Das war das Jahr, in dem der deutsche Dramatiker Rolf Hochhuth an einem Tabu rüttelte. An der Mitschuld der katholischen Kirche am Holocaust. Mit seinem Stück »Der Stellvertreter«, das am 20. Februar 1963 in Berlin uraufgeführt wurde, löste er eine heftige Diskussion aus, bei der es um Moral, um Verantwortung und auch um die historische Wahrheit ging. Auch Radio Bero Münster schaltete sich in die Diskussion ein mit einer prominent besetzten Runde. Hier der erste Teil dieser Debatte, die sich insgesamt über Stunden hinwegzog.
Liebe Hörer, Demokratie ist Diskussion. Wir sind hier, teilweise von weit her, zusammengekommen, um eine Frage zu diskutieren, die in weiten Kreisen unserer Öffentlichkeit seit Wochen und seit Monaten schon teilweise leidenschaftlich diskutiert wird. Es ist die Frage, die Rolf Hochhuth in seinem Schauspiel »Der Stellvertreter« aufgeworfen und auf seine umstrittene Weise beantwortet hat. Hat der Papst, hat die Kirche, hat damit das Christentum durch Unterlassen eine Mitschuld an dem größten Verbrechen aller Zeiten auf sich geladen, an der Ermordung von 6 Millionen Juden mitten in unserem christlichen Abendland. Wie notwendig diese Diskussion ist, geht vielleicht auch daraus hervor, dass teilweise in der Öffentlichkeit nicht einmal darüber Einigkeit herrscht, welches eigentlich die Hauptfrage dieses Stückes ist. Meint es wirklich nur den Papst? Meint es nicht vielmehr uns alle, die wir jene Zeit bewusst miterlebten? Ist es ein antikatholisches Tendenzstück oder ist es nicht vielmehr ein verzweifelter Aufschrei eines Christen? Nun, ich will der Diskussion nicht vorgreifen, sondern ich möchte zunächst Ihnen allen danken dafür, dass Sie trotz teilweise damit verbundener Strapazen so spontan sich diesem Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Ganz besonders danken möchte ich Herrn Professor Karl Jaspers, dem emeritierten Ordinarius für Philosophie der Universität Basel, den ich als einen Philosophen von weltweitem Ansehen nicht noch besonders vorzustellen brauche. Herr Jaspers, Sie waren während der ganzen Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland selbst.
Ja, das ist richtig.
Aber soviel ich weiß, zur Untätigkeit verurteilt.
Zum Schweigen.
Zum Schweigen, ja.
Darum zu den Schweigenden gehöre ich.
Ja. Weiter freut es mich ganz besonders, hier Herrn Propst Dr. Heinrich Grüber aus Berlin begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ich kann Herrn Grüber nicht besser vorstellen als mit den Worten, die ihm Rolf Hochhuth in der Buchausgabe seines Stellvertreters widmet. Es steht da: Anmerkung des Verfassers, erst nach der Uraufführung erfuhr ich, dass nicht nur der Dompropst Lichtenberg, sondern auch der heutige protestantische Propst zu Berlin, Dr. Heinrich Grüber, den Nazis zweimal die Bitte vorgetragen hat, mit deportierten Juden ins Ghetto gehen zu dürfen. Sein Versuch, mit Hilfe der Männer der Abwehr zu den Camp de Gurs zu kommen, ist gescheitert und endete mit Grübers Inhaftierung. Nun, Inhaftierung, ich glaube, das hieß Konzentrationslager.
In Sachsenhausen und Dachau, jawohl, 3 Jahre.
Als weiteren Gast aus Deutschland, diesmal aus Bonn, möchte ich Herrn Dr. Rudolf Morsey begrüßen. Herr Dr. Morsey, ich glaube, Sie sind ein Spezialist für Fragen der Geschichte der Weimarer Republik und des Dritten Reiches.
Ja, insbesondere Spezialist, wenn Sie das wollen, zur Geschichte des Verhältnisses von Staat und Kirche in dieser Zeit.
Ja, haben Sie Publikationen darüber veröffentlicht?
Ja, verschiedene, zur Geschichte des Reichskonkordats und über das Ende der Deutschen Zentrumspartei.
Also der großen katholischen Partei der Weimarer Zeit.
Ja. Ja.
Nun möchte ich auch unsere Schweizer Gäste willkommen heißen. Herr Professor Max Geiger von der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Herr Geiger, welches ist Ihr Spezialgebiet?
Ich habe mich vor allem mit neuerer Kirchen- und Geistesgeschichte beschäftigt und werde dieses Wintersemester ein Seminar über den deutschen Kirchenkampf durchführen, sodass ich jetzt auf diesen Anlass hin genötigt war und genötigt bin, mich mit der Geschichte des Dritten Reiches und dem Verhältnis von Kirche und Staat in dieser Zeit auch näher zu beschäftigen.
Da werden Sie sich sehr schön ergänzen mit Herrn Morsey. Weiter ebenfalls aus dem Raume der Basler Universität begrüße ich Herrn Dr. Felix Trösch. Sie haben es mehr mit lebendigen Menschen zu tun als mit Historie?
Ja, ich bin Studentenseelsorger.
Sie sind katholische Studentenseelsorger. Aus Zürich hat sich uns Herr Dr. Hermann Levin Goldschmidt beigesellt, den ich ganz besonders begrüßen möchte als einen Vertreter jenes Volkes, dessen große Geschichte und dessen noch immer unfassbares Schicksal uns hier bewegt und beschäftigt, des Judentums. Herr Goldschmidt, Sie haben sich besonders mit Fragen des Judentums beschäftigt.
Ja, das ist mein eines Fach, die Judaistik neben der Philosophie. Ich bin auch rein biografisch beteiligt als in Berlin geborener deutscher Jude, allerdings jetzt seit vielen Jahren, Jahrzehnten in Zürich, in der Schweiz, zu Hause.
Nun, last not least, auch der Autor selbst, Herr Rolf Hochhut, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, unserer Einladung Folge zu leisten und uns hier Red und Antwort zu stehen. Herr Hochhut, darf ich Ihnen gleich die Frage stellen, wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, gerade dieses Stück zu schreiben?
Nun, ich bin nicht der Erste, den dieses Thema beschäftigt hat. Unmittelbar nach Ende des Krieges hat Camus in einer Rede in Frankreich Stellung genommen zur Frage, warum der Vatikan während des Krieges zu den Deportationen und Ermordungen der Juden geschwiegen hat. Dann hat in Deutschland Reinhold Schneider aus katholischer Sicht dieses Thema in verschiedenen Büchern berührt, wenn er ihnen auch nicht ein spezielles Buch gewidmet hat. Dann hat Friedrich Heer auch aus katholischer Sicht diese Frage aufgerollt. Es lag ja nahe, dass man einmal fragte, nachdem man sich mit der Zeitgeschichte beschäftigt hat, wie es möglich war, dass die sogenannte Endlösung von Hitler durchgeführt wurde, ohne dass ihm die höchste moralische Instanz der Erde in den Arm gefallen wäre.
Sie selbst sind Protestant?
Ich bin selbst Protestant.
Sind Sie aus einem religiösen Erlebnis auf diese Frage gestoßen? Oder?
Nein, das möchte ich nicht unbedingt sagen. Die religiöse Beziehung zu diesem Stoff ergab sich eigentlich erst während der Arbeit am Stück, sondern eigentlich eher aus zeithistorischem Interesse bin ich daran gekommen.
Ja. Nun, damit sind wir bereits in das Gespräch geraten, aber ich möchte doch diesem Gespräch gewissermaßen einen Boden geben, damit wir nicht ins Leere reden und damit jeder von Ihnen ein Bild der Anschauung des anderen und aller anderen erhält. Und ich würde Ihnen vorschlagen, dass nun jeder von Ihnen zunächst seine allgemeine Einstellung dem Stück und seiner Problematik gegenüber kurz umschreibt. Herr Grübe, wollen Sie den Anfang machen?
Ja, es ist für einen Deutschen umso schwerer, im Ausland über die schuldhafte Vergangenheit seines Volkes zu sprechen, je mehr er sich dieser Mitschuld bewusst bleibt. Und das ist in besonderer Weise der Fall an einem Tage wie dem heutigen, das grausige Geschehen vor 25 Jahren mit all unserem Versagen und Versäumen ins Gedächtnis zurückruft. Wenn ich vor dem Memorial, dem Gedenkbau in Jerusalem, Yad Vashem, stehe, das den 6 Millionen ermordeten Juden gewidmet ist, und dann habe ich immer das Gefühl, dass diese zentnerschweren Steine dieses Baus gewissermaßen als Schuld auf meiner Seele lasten, wie auf der anderen Seite weiß, dass diese zentnerschwere Last als Leid auf unseren jüdischen Mitbrüdern liegt. Und dieses Gefühl der Mitschuld und Schuldverflochtenheit, das kann ja nicht dadurch gemindert werden, dass ich mir bewusst bleibe, dass nun alle Menschen damals mitschuldig wurden, die in einer verantwortlichen Stellung waren. Es ist doch so, dass alle Kirchen, alle politischen Organisationen und auch alle Völker in der damaligen Zeit mitschuldig geworden sind. Und wer damals in der Verantwortung gestanden hat, der kann sich heute nicht lossprechen, kann sich auch nicht lossprechen lassen. Und das Buch der Stellvertreter, so oft ich es lese oder auf der Bühne sehe, ist ja auch ein solches Buch, das einem immer wieder die Schamröte ins Gesicht treibt, gerade uns Alten. Und als ein Alter bin ich bereit, mich von der Jugend fragen zu lassen. Und ein solcher fragender Jugendlicher ist ja der Verfasser. Die Jugend hat ein Recht, uns Alte zu fragen, wenn auch die Formen der Frage nicht immer so sind, dass wir sie akzeptieren. Die Jugend muss natürlich von uns Alten eine Gegenfrage hören. Welche Garantien gebt ihr, dass ihr es einmal besser macht als wir? Und das ist ja das Große bei diesem Buch und diesem Stück. Das ist ganz anders als alle anderen, als zum Beispiel Andorra oder Anne Frank, nun die Problematik klar herausstellt. Es wäre fehl am Platze, wenn man aus diesem Buche antikatholische Tendenzen herauslesen wollte, die dem Verfasser ja auch wohl nicht vorgeschwebt haben. Denn wir sind ja alle schuldig geworden, ob wir Protestanten, Katholiken sind oder ob wir keiner Kirchengemeinschaft angehören. Aber diese Schuldverbundenheit, die sollte uns doch zusammenführen. Ich pflege immer wieder zu sagen, habe es auch im Eichmann-Prozess gesagt, wenn heute nur ein geringer Prozentsatz von dem Verantwortungsbewusstsein da gewesen wäre, damals da gewesen wäre, dass wir heute für Flüchtlinge, Unterdrückte und Vertriebene haben, dann wären vielleicht hunderttausende Menschen gerettet worden, die jetzt in die Gaskammern von Majdanek und Auschwitz gehen mussten. Ist auch eine müßige Frage, ob heute damals ein anderer Papst etwas anders getan hätte. Wir müssen in der ganzen Entwicklung von damals doch sehen, dass der Papst Pius XII. Wie auch die protestantischen Führer letzten Endes der Abschluss waren einer langen Generation von 1600 Jahren, die den Antijudaismus nicht bloß gepredigt hat, sondern gepriesen hat. Und dieser Antijudaismus, der in allen Kirchen lebendig war durch 1600 Jahre, ist ja letzten Endes mit der Nährboden gewesen für den Antisemitismus, der so grausige Formen gezeitigt hat. Und ich glaube, es wäre heute verkehrt, wenn wir nun als Protestanten auf die Katholiken weisen würden oder als Deutsche auf Italiener oder andere maßgebliche Ausländer. Ich glaube, es wäre heute an Platze und an der Zeit, dass wir uns zusammenfinden, um das Vergangene nicht nur einmal in seiner ganzen Größe und Tragik zu erkennen, sondern auch, um uns darüber klar zu werden, wie wir nun diese Dinge vermeiden in der Zukunft. Alle Bewältigung der Vergangenheit hat ja nur dann Sinn, wenn sie zugleich eine klare Ausrichtung für die Zukunft gibt. Aber eins müssen wir uns auch sagen. Wir werden nur dann zu einem gemeinsamen Handeln und zu einer gemeinsamen Verantwortung der Zukunft kommen, wenn wir uns der gemeinsamen Verpflichtung in der Vergangenheit klar geworden sind. Das heißt, des gemeinsamen Versäumens in der Vergangenheit. und, wenn ich es für Theologen sagen darf, in der Kirche steht zuerst das Confiteor und dann kommt das Credo. Wir werden nie zu einem echten Gespräch mit den jüdischen Freunden kommen. Wir werden in der Kirche nie zu einem Zusammenarbeiten und Zusammenwirken kommen, zu einem gemeinsamen Credo, wenn nicht am Anfang dieses gemeinsame Confiteor die Erkenntnis und das Bekenntnis unseres gemeinsamen Versagens gestanden hat.
Danke, Herr Grübe. Herr Jaspers.
Vor aller Kritik möchte ich sagen, wie sehr wir Ihrem Werke, Herr Hochhut, zu Dank verpflichtet sind. Sie haben die Massen der Völker zur Besinnung aufgerufen. Mehr als alle Dokumentenbücher und Abbildungswerke vermochten Sie einzuprägen, was die Juden durch Entwurzelung, durch Demütigung, durch Qualen und schließlich durch den Massenmord angetan worden ist. Für die Höhepunkte Ihres Werkes halte ich daher die Szenen, die durch Erleiden der Juden uns erschüttern, unmittelbar oder im Spiegel des Entsetzens derer, die sie hören. Vielleicht hätte der Titel Ihres Werkes lauten können: Der Judenmord oder Die Verlassenheit der Juden. Vermutlich wäre der gewaltige Erfolg nicht eingetreten. Die Juden interessieren nicht so sehr. Aber ein Angriff auf den Papst hat Zugkraft. Das ist von Ihnen nicht gemeint und nicht beabsichtigt. Angesichts des Judenmordes ist durch Sie von Neuem die Frage gestellt, wie war das möglich? Erstens ist es eine Frage an die deutschen Mörder und ihre Werkzeuge. Diese werden von Ihnen unvergesslich, aber nur dargestellt. Sie werden als solche für Sie nicht zum Problem. Zweitens richtet sich die Frage an die Dabeistehenden, an uns alle, die geschwiegen haben. In dem Anhang Ihres Werkes weisen Sie darauf hin, die Regierungen der Alliierten haben keine Vergeltungsaktion vollzogen, haben nicht, obgleich sie dazu aufgefordert waren, die Vernichtungsstätten mit Bomben belegt. Sie haben keinen der Ungeheuerlichkeit der Sache entsprechenden öffentlichen Protest in ständiger Wiederholung abgegeben, sondern nur durch den Rundfunk Berichte verbreiten lassen. Sie haben nicht die Welt in Unruhe gesetzt durch die Deutung dieses neuen Faktums, das nicht nur für die Menschlichkeit schrecklich, sondern ein Menetekel für die Zukunft der Menschheit ist. Warum nicht? Ich finde nur eine Antwort. Weil sie sich scheuten, dass dieser Krieg an irgendeiner Stelle auch nur dem Anschein nach ein Krieg für die Juden werden könnte. Daher halte ich es nicht für gerecht, dass Sie, Herr Hochhut, gerade den Papst als Repräsentanten des Schweigens anklagen. Würde Ihre Empörung nicht tiefer und wahrer zum Ausdruck kommen, wenn die ganze große allgemeine Front des Schweigens im Mittelpunkt stände? Wenn die entsetzliche Verlassenheit der Juden gezeigt worden wäre, von der Schwierigkeit der Auswanderung aus Deutschland an, über die Konferenz von Evian, die Auswanderung erleichtern sollte, aber nur noch mehr erschwerte, bis zur Verweigerung der Einwanderung nach Palästina durch die Engländer und vieles andere. Wenn weiter im geschichtlichen Rückblick auf die Jahrtausende die Frage nach den Gründen erweckt worden wäre, bis zu dem Wort, das der Autor des Johannesevangeliums Kapitel 8 Christus zu den Juden sagen lässt: Euer Vater ist der Teufel. Nur ein gläubiger Katholik, so scheint mir, hätte das Recht, von dem Papst, der für ihn der Stellvertreter Christi ist, mehr als von anderen Menschen zu verlangen. Wir, in diesem Sinne Ungläubigen, haben nicht das Recht. Kirche und Papst sind für uns menschliche Institutionen. Sie haben sich nicht schlechter und nicht besser verhalten als alle anderen politischen Instanzen. Der katholische Glaube selber aber, wie er uns in den einzelnen frommen Katholiken begegnet, verdient wohl mehr Respekt, als sie ihm haben zuteil werden lassen. Haben sie ihr Werk mit Recht dem Andenken an Katholiken gewidmet, an Prälat Lichtenberg und Pater Kolbe? Der eine hat, wie berichtet wird, einen Gruß des Papstes nur als Stärkung in seinem Martyrium erfahren. Keiner von beiden hat, wenn wir recht unterrichtet sind, je einen Anspruch an den Papst erhoben. Sie haben Ricardo konstruiert, dessen Glauben ich nicht spüre. Er will zuletzt den Doktor erschießen. Drittens wird die Frage, wie war das möglich, zur Frage an Gott. Sie steht in der Überschrift zum fünften Akt. Ihre Antworten sind mehrere. Der Monolog des Alten am Beginn des fünften Aktes ist ergreifend wahr. Er könnte an Hiob erinnern. Aber der Alte ist ein Mensch unserer Zeit. Er kann vor diesem entsetzlichen Gott nicht mehr beten. Er kann nicht mehr wie Hiob hadern. Er kann nur noch flehen. Der Doktor, meisterhaft konstruiert, als der absolute Nihilist, der durch sein böses Tun Gott zwingen will zu antworten oder bei Ausbleiben der Antwort sich durch sein böses Tun beweisen will, dass kein Gott ist. Sie lassen diese Figur, der alles gleichgültig ist, ihre nichtige Unabhängigkeit genießen im Spiel ihrer erbarmungslosen Rollen, alles verachtend. Zum Abschluss. Ich sehe Ihre wahrhaftige Empörung, sehe Ihr Erspüren der vielen Dimensionen der ungeheuren Frage. Wer kann dieser Frage genug tun? Ich sehe bei Ihnen eine mutige, aber auch rücksichtslose, wenn Sie mir erlauben, Naivität, die unvermeidlich zur Kehrseite noch vorläufige Befangenheiten und einige Entgleisungen hat. Ihr Werk im Ganzen zeigt, dass Sie sich ständig belehren. Sie beanspruchen nicht, eine endgültige Position durch dick und dünn zu verteidigen. Angesichts einer der größten Fragen unserer Zeit haben Sie wie ein Donner in Unruhe versetzt, aber nicht die Antwort gegeben. Sie haben einen geistigen Akt, wunderungswürdig, vollzogen, der geistige Akte erzeugen soll, um zu reinerer Wahrheit zu gelangen.
Danke, Herr Jaspers. Herr Morsey.
Propst Grüber hat abschließend eben gesagt, die Form der Frage, die der Autor an uns und insbesondere an ihn stellt, sei so, dass wir sie nicht akzeptieren können. Ich möchte einen Schritt weitergehen und sagen, nicht nur die Form, sondern auch der Inhalt ist für uns nicht akzeptabel. Herr Hochhuth hat vor 4 Wochen in London erklärt, in Basel gestern gab es einen Fackelzug von 3000 Menschen, der mich an die Gepflogenheiten des Dritten Reiches erinnerte. Da nun aber jedermann weiß, dass ein Fackelzug im Nazi-Deutschland noch dazu als Protestmaßnahme undenkbar gewesen wäre, so meine ich doch, hat die Neue Zürcher Zeitung recht, die im Mai schrieb, der Autor habe vom Papsttum wenig und vom Dritten Reich nicht viel mehr verstanden. Der holländische Historiker David Cohen, der ein Buch geschrieben hat über die deutsche Judenverfolgung in Holland 1955, hat vor 14 Tagen in England den Satz geschrieben, der Autor habe keine blasse Ahnung vom Schicksal eines besetzten Landes. Der Historiker sieht sich in der ganzen Diskussion einer doppelten Schwierigkeit gegenüber. Zum einen hat er es ausschließlich mit Spekulationen geradezu weltgeschichtlichen Ausmaßes zu tun, nach dem Rezept, was wäre geworden, wenn. Solchen Spekulationen gegenüber ist er völlig hilflos. Er kann nur den Versuch machen, den geschichtlichen Hintergrund der dargestellten Epoche zu beschreiben, die konkreten Verhaltensweisen deutscher Katholiken und überhaupt deutscher Christen in einem totalitären Staat und dann vielleicht den Versuch machen, die Frage zu beantworten, welche Möglichkeiten dem Papst gegeben waren, um den Gläubigen geistlichen Beistand und Trost zu bieten. Zum Zweiten aber hat der Autor selbst in seinem Spiegel-Interview relativ früh in dieser Debatte erklärt, er sei kein Historiker und habe in erster Linie ein Drama schreiben wollen. Damit, meine ich, hat er sich mit einem Kunstgriff einen doppelten Vorteil verschafft. Er kann sich jetzt wechselweise entweder auf die dichterische Freiheit berufen, wenn man ihn historisch kritisiert, oder aber er kann sich auf die vermeintlich historisch-dokumentarische Wahrheit beziehen, wenn man die Inkonsequenz seiner Figuren kritisiert. Mich würde es interessieren, warum Sie, Herr Hochhuth, zwar dritt- und viertklassige Literatur in Menge zitiert haben, nicht aber die Primärquellen, die deutschen Akten benutzt haben, die seit einigen Jahren zugänglich sind und aus denen wir diesen totalitären Staat relativ gut rekonstruieren können. Ich möchte ganz klar hier sagen, dass die Erforschung und Beurteilung des Pontifikats von Pius XII. Und die Haltung dieses Papstes zu den totalitären Bewegungen seiner Zeit den Historiker noch sehr stark beschäftigen wird. Das Zerrbild allerdings, das im Schauspiel von Pius XII. Gezeichnet wird, kann man nicht diskutieren. Wer Pius XII. Einen Verbrecher nennt, der muss es sich gefallen lassen, dass man, wie Wilhelm Röpke getan, sein Schauspiel als eine objektive Geschichtsfälschung bezeichnet. Zur Beurteilung der Haltung des Papstes möchte ich nur Folgendes feststellen. Der Papst hat nicht, wie so oft, nicht nur von Herrn Hochhuth, sondern auch in der Diskussion gesagt, absolut geschwiegen, sondern er hat seinen Protest in die Form diplomatischer Noten gekleidet und in diesen Ansprachen und so weiter auch die Juden mit einbezogen. Er tat das, ohne auf die Verbrechen Deutschlands oder anderer Mächte hinzuweisen. Pius XII. War davon überzeugt, dass die Deutschen selbst seine Formulierungen verstehen würden. Die Frage schließlich, ob Hitler die Endlösung eingestellt hätte, kann der Historiker nicht beantworten. Er kann nur wieder sagen, dass die Judenvernichtung den Motor seiner Herrschaftsausübung darstellte und dass Hitler diese Verbrechen gegen alle militärischen und diplomatischen Erwägungen durchgeführt hat, ja, selbst gegen die diabolischste Staatsräson. Diese Tatsache bewog den Papst mit zu der Überzeugung, dass ein Protest nutzlos und darüber hinaus schädlich gewesen wäre. Dass allein der Papst keinen Gewissenskonflikt gekannt haben soll, ist absurd. Aus päpstlichen Schreiben und aus immerhin zugänglichen vatikanischen Quellen kennen wir einige der Gründe, aus denen heraus sich der Papst für einen diplomatischen Protest entschieden hat. Pius XII. War überzeugt, dass andernfalls diese Verbrechen in noch größerem Umfang fortgesetzt werden würden und er stellte es den Bischöfen ausdrücklich anheim, zur Vermeidung größeren Übels Zurückhaltung zu üben. Das wissen wir neuerdings durch Belege über das Verhalten des Erzbischofs Sapieha von Krakau ganz besonders deutlich. Darüber hinaus war es dem Vatikan nicht möglich, den konkreten Nachweis der planmäßigen Judenvernichtung noch dazu auf Befehl des deutschen Staatsoberhaupts zu erbringen. Auch das ist keine nachträgliche Konstruktion, sondern geht aus den amerikanischen Aktenveröffentlichungen von 1942, in denen Unterstaatssekretär Montini eine Rolle spielt, eindeutig hervor. Ist von Ihnen aber nicht ausgewertet. Jeder Protest schließlich wäre einem Aufruf zu aktivem Widerstand oder zu revolutionären Aktionen gleichgekommen. Karl Jaspers hat in dem Buch von 1946 dazu gesagt, Deutschland unter dem Naziregime war ein Zuchthaus, das von innen nicht aufgebrochen werden konnte. Eine Revolte wäre ein stilles Versinken in den Tod gewesen.
Die Debatte zu Rolf Hochhuths Stück »Der Stellvertreter«, Sie hörten in unserer Serie 1963 ein Schicksalsjahr, einen Ausschnitt aus einer mehrstündigen Diskussion. Die ganze Diskussion können Sie auf unserer Website hören unter srf2kultur.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.